Der Unterschied ist, dass die Kirchen ja per se von vornherein dem Menschen dienen als Raum. Ich glaube, dass die Kirchen für ganz viele sozusagen Begegnungsstätte funktionieren.
Ich finde, Kirchen sind auch vom Urtypus her demokratische Orte. Einfach da für den Austausch, auch für den Austausch zwischen unterschiedlichen Gesellschaften. Für mich kann man halt eben den Ort Kirche, das Gebäude Kirche von dieser religiösen Funktion ganz klar trennen und kann sagen, es ist trotzdem ein besonderer Ort. Und ich merke das auch bei jungen Leuten, die kommen rein und spüren trotzdem irgendwas Besonderes an dem Ort.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast bin ich selber bzw. im Gespräch mit Felix Hemmers. Und zwar geht es um die Nachnutzung von Kirchen. Baukultur NRW hat eine Ausstellung organisiert in einer ehemaligen Kirche von Gottfried Böhm, einem sensationellen Architekten und einem noch sensationelleren Bauwerk. Er ist der einzige deutsche Pritzker-Preisgewinner. Diese Kirche ist in Katernberg, direkt neben der Zeche Zollverein, und sucht nach einer neuen Nutzung. Und ich war zu Gast, um über Hindernisse zu sprechen und auch um die Ausstellung anzugucken. Ich kann euch nur raten, schaut es euch an, www.hl-geist.net. Alle Infos zu der Ausstellung Kirche als vierte Orte, und hört rein in das Gespräch.
Ich bin Marius, ich habe einfach kurz die Freude, so ein bisschen den Boden zu bereiten für das, was jetzt gleich hier eben noch passiert. Ja, dann sprechen wir heute einmal auch dazu, was das heißt, so eine Kirche umzunutzen, dass da etwas Neues entstehen kann. Und das machen wir mit Johann König, Galerist und Projektentwickler, der unter anderem die St. Agnes-Kirche in Berlin ausgebaut hat und, soweit ich das richtig verstanden habe, auch den Architekturpreis Berlin dafür bekommen hat.
Der Architekt, ja.
Und, und Felix Hemmers, Innenarchitekt und Kurator. Und er ist unter anderem verantwortlich eben auch für die schöne Ausstellung, die euch drüben in den Kirchenräumen erwartet. Und um dann direkt ins Gespräch zwischen den beiden einzusteigen, wenn ich das doch auch richtig verstanden habe, ihr beide oder bei euch beiden spielt in der Arbeit, spielen Kirchen eine sehr zentrale Rolle. Und das auch schon seit vielen Jahren. Was ist es, was euch an Kirchen so fasziniert?
Ja, bei mir ist es ja vielleicht 5-6 Jahre der Fall, würde ich jetzt sagen, dass ich mich mit Kirchenarchitektur befasse. Also du hast gerade gesagt, ich komme aus der Innenarchitektur. Hat eigentlich damit angefangen, dass ich mal ein Entwurfsprojekt im Studium gemacht habe zu einer leerstehenden Kirche in Duisburg, die jetzt mittlerweile auch von einem Projektentwickler aus Düsseldorf umgenutzt wurde. Und damals haben wir zusammen mit dem Entwickler uns Lösungsideen gesucht und vor allem auch architektonische Entwürfe für den Umgang mit diesem Raum gesucht. Im Zuge von diesem Projekt habe ich eigentlich damals angefangen, mir gezielt umgenutzte Kirchen anzusehen, weil ich aus dieser architektonisch-räumlichen Perspektive einfach diese Vielfalt an Räumen, diese Stärke der Räume gewisserweise anziehend fand. Und habe dann angefangen, das fotografisch festzuhalten. Ist ein kleiner Blog draus geworden. Und so hat sich das einfach fortgeführt die letzten Jahre. Ich habe also neben meiner Arbeit in einem klassischen Architekturbüro dann immer weiter für Baukultur NRW, der Verein, der auch hier die Ausstellung drüben in der Heilig-Geist-Kirche die Schirmherrschaft dafür übernommen hat. Mit denen arbeite ich an dem Thema jetzt eigentlich seit 3 Jahren und bin jetzt froh, dass wir die Ausstellung hier in Heilig-Geist platzieren können.
Bei mir ist es so, dass ich komme aus der Kunst und war immer auf der Suche nach Räumen, um Kunst auszustellen. Und habe 2002 in Berlin eine Galerie eröffnet, in einer ganz kleinen Ladenlokal gegenüber der Volksbühne. Und habe dann gemerkt, dass ich durch meine Tätigkeit meine eigene Gentrifizierung betreibe und mir dann quasi das nicht mehr leisten kann. Und dann habe angefangen, mit Industriearchitektur mich zu beschäftigen. Und in Berlin gibt es 2 tolle Beispiele. Das eine ist ein Zweiter Weltkriegsbunker von einem Wuppertaler Sammler, Boros Collection, in so einem Betonbunker, und das Berghain, das ist ein Techno-Club in einem Kraftwerk. Und dann habe ich angefangen, nach U-Bahn-Stationen, Bunker, Wassertürmen, einfach nach Orten, die eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Wert darstellen. Und so bin ich auf die St. Agnes-Kirche gekommen und habe gemerkt, dass diese Energie von dieser Kirche, das ist ein Gebäude aus den 60er Jahren, ein bisschen später hier als Heilig Geist, das ist eben sehr ähnlich zu einem Museumsbau, weil es auf eine gewisse Art total verschwenderisch ist und die Materialien in ihrer Großzügigkeit eben sehr dienend sind und der Brutalismus, das ist eben dieser Baustil, das ist noch kein Brutalismus, das ist ein bisschen später in St. Agnes, das ist so eine sehr soziale Architektur und eben daher auch, finde ich, noch viel besser in der Nachnutzung als jetzt das Berghain, was natürlich auch eine Energie ausstrahlt und so ein Zweiter Weltkriegsbunker auch. Aber eine Kirche hat eigentlich was durch und durch Positives. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Seitdem bin ich totaler kirchennah und nerve die Kinder mit Kirchenbesuchen. Genau, und freue mich, hier zu sein.
Du hast jetzt ja gerade schon das Berghain angesprochen. Du hast die brutalistische Architektur. Also am Anfang bist du nicht direkt auf die Suche nach einer Kirche gegangen, sondern bist über diese Suche eines besonderen Gebäudes eigentlich an eine Kirche gekommen. Ich würde jetzt einmal gerne da einhaken, weil du gerade Berghain genannt hast. Finde ich ein gutes Gegenbeispiel eigentlich zu deiner Nutzung von St. Agnes. Weil Berghain, man kennt es ja, ist ja sehr exklusiv. Also da ist es ja nochmal auf die Spitze getrieben durch diese Türsteherpolitik, aber es ist kein Ort, wo jeder reinkommt, der rein möchte. Wie habt ihr das bei St. Agnes organisiert?
Na, erstmal ist es so, dass interessant ist, dass in Berlin früher, als ich anfing, war Raum wirkte endlos. Jetzt ist es wirklich extrem schwierig, Raum zu finden in Berlin. Und dann war es so, dass die Kultur bekam den übrig gebliebenen Raum, den keiner wollte. Und das ist sozusagen schon aus heutiger Perspektive eh ein Luxus. Aber es ging mir tatsächlich einfach nur darum, weil auf einmal wurde Berlin so teuer und ich konnte mir die Mieten auch nicht mehr leisten. Wie kommen wir aus diesem Zyklus, den wir selber sozusagen mit verursacht haben, raus? Und die größte Herausforderung in einer Galerie ist, die Schwelle niedrig zu halten, die Leute überhaupt dazu zu bringen, reinzukommen, weil eben viele glauben, eine Galerie ist zwar kostenlos, aber wenn ich da reingehe, dann ist ja sozusagen, ein Kinofilm gibt's auch nicht kostenlos, außer es ist irgendwie Scientology, ja. Also was ist der Haken, warum kann man sich das anschauen? Ja. Und unsere Strategie ist aber, eine große Öffentlichkeit für Kunst zu schaffen, führt nicht direkt, aber über viele Ecken wieder zu einer Begehrlichkeit, die sich dann wieder monetarisieren lässt.
Ich finde das sehr, sehr spannend. Also in St. Agnes kann man einfach, ich halte glaube ich sogar 7 Tage die Woche auf oder 6?
Dienstag bis Sonntag.
Ja, also 6 Tage die Woche. Es hat, du hast es gerade erwähnt, diesen Museumscharakter des Baus. Ich finde auch diese Nutzung hat einen sehr starken Museumscharakter und eher weniger diesen typischen, wie du gerade beschrieben hast, Galeriecharakter. Und dadurch ist die Schwelle natürlich viel ärmer reinzugehen, da gebe ich dir recht. Inwieweit hat denn das Kirchengebäude an sich auch dazu beigetragen, dass mehr Leute einfach so reinkommen? Weil ich habe das hier jetzt auch durch die Ausstellung in den letzten Tagen beobachtet. Wir haben die Türen aufgemacht, das Gebäude war 4 Jahre lang einfach zu. Und allein einfach das Aufmachen der Türen hat schon ganz viele Leute reingelockt, die vielleicht nicht mal wussten, dass da eine Ausstellung gerade drin stattfindet oder wie auch immer. Ist es bei euch auch so oder kommen schon wirklich fast nur gezielt die Leute, weil es natürlich mittlerweile auch eine große Aufmerksamkeit bekommen hat?
Also das Verrückte ist, dass diese Gebäude, gerade die brutalistischen Gebäude, unheimlich schnell abweisend wirken und man muss... Sie sind sehr zart eigentlich, obwohl sie so brutal sind. Oder brutales Brutalismus kommt von Brut und von der sozusagen echten Materialität. Also es wird in der Regel nicht gestrichen, sondern das Material, was man sieht, ist das, was verarbeitet wurde. Aber wenn da Graffiti drauf ist und eine Scheibe kaputt, ist es sehr geisterburgmäßig. Und man muss es richtig rahmen. Und interessanterweise, obwohl das Haus nicht von einem ganz so prominenten Architekten wie diesem hier ist. Das ist hier Gottfried Böhm, der meiner Kenntnis nach einzige deutsche Pritzker-Preisgewinner. Und Düttmann war Senatsbaudirektor in Berlin, auch ein wichtiger Architekt. Der hat Mies van der Rohe überredet, doch noch in Deutschland zu bauen. Ja. Und das war total im Dornröschenschlaf. Keiner kannte das, weil es eben auch im Mittelpunkt der Stadt ist. Und Berlin ist ja zweigeteilt gewesen. Und als die Mauer gefallen ist, konzentrierte sich alles auf den Osten und dann wieder auf den Westen. Aber die Mitte war sozusagen vergessen. Und das Gebäude alleine hat eigentlich nicht gereicht und die Tür auch nicht, sondern was dann letztendlich dazu geführt hat, waren sehr viele interdisziplinäre Aktivitäten. Also wir hatten da Modenschauen mit Yamamoto und Jung Horn hat gespielt und
Ben Böhmer hat mal ein Set gespielt, habe ich gesehen.
Wie bitte?
Ben Böhmer hat da mal aufgelegt.
Genau, und Joko und Klaas haben mal einem Schwein versucht, die Kunst zu erklären und eben auch viele Experimente, mal gelungener, mal weniger gelungen, aber eben nicht so Elfenbeinturmartig. Mhm.
Inwieweit ist diese Öffnung denn auch, also was ich ja immer wichtig finde, auch im architektonischen Umgang, aber auch, ich sag mal, im Nutzungskonzept mit Kirchen, ist ein gewisser Respekt vor dem Raum und vor allem vor der Geschichte des Raumes, vor den ganzen Emotionen, die mit dem Raum auch verknüpft sind, mit den ganzen Erinnerungen, die mit dem Raum verknüpft sind. Es ist dann immer so ein schmaler Grat, finde ich, wenn man dann anfängt, sehr öffentlichkeitswirksam Sachen zu machen. Ich finde, in St. Agnes habt ihr das genau geschafft. Und ich finde vor allem auch durch diese besondere Architektur von Brandlhuber. Also in St. Agnes wurde so ein Tisch eingesetzt, nennt er das, ja, ein Betontisch in diesen ehemaligen großen Hauptgottesdienstraum. Ist ein kastenförmiger Raum eigentlich mit einer ganz interessanten Lichtführung. Und ihr habt so einen Tisch eingezogen. Die untere Ebene ist relativ niedrig, wo dann relativ viel Kunst auch gezeigt wird, in so Zwischenwänden. Und oben ist aber dieser komplette Raum in seiner ganzen Wirkung eigentlich noch so erfahrbar. War das auch ein Ziel von euch, als ihr da angefangen habt?
Ja, eigentlich ist der Raum ein bisschen ähnlich wie hier, nur dass es eben kein Zelt ist, sondern eine Riesenkiste. Mhm. Und das Licht nicht von der Seite kommt, sondern von oben. Und der Arno Brandlhuber hatte die Idee, Arno Brandlhuber ist ein Architekt, der sich quasi eigentlich mit Ruinen beschäftigt. Und der nimmt zum Beispiel Rohbauten, wo der Projektentwickler pleite gegangen ist. Weil normalerweise würdest du sagen, das Grundstück kostet den Betrag, den es kostet, minus Abrisskosten. Mhm. Und er sagt, gut, die Ruine steht drauf, die benutze ich einfach. Mhm. Und baut dann in den Rohbau, der da ist, irgendwas rein. Und so war das bei der Kirche eben auch. Und dann hat er gesagt, er verlängert die Orgelempore bis nach hinten und da kommt dann der Notausgang und schafft so einen extra Raum. Und die Herausforderung war eigentlich da vor allem, womit ich selber nicht, ich war irre naiv, meine Frau und ich haben das dann gekauft und haben gar keine Gedanken uns darüber gemacht, dass das nicht so einfach ist, dass man den Bebauungsplan ändern muss, also weil Kirchen sind Gemeinbedarf, so wie Schulen auch. Und unterliegen interessanterweise zum Beispiel einem ganz anderen Brandschutz, ja, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass Gott bei der Entfluchtung hilft. und wenn das dann aber eben keine Kirche mehr ist, sondern eine Galerie oder was auch immer, eine Sporthalle, gelten andere Regeln. Und dann ist es eben so, dass es unterschiedliche Stakeholder, wie man heute sagen würde, gibt. Ja, die Stadt, also der Bezirksamt, dann die Denkmalpflege, die total wichtig ist, weil wenn die nicht wäre, dann wäre das Grundstück, dann wäre die Kirche gar nicht mehr da. Ja. Und aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die aus ihrer Perspektive draufschauen und das ganz schlimm fanden mit diesem Tisch. Weil die gesagt haben, der Raumeindruck von dieser Kirche ist ja dieser, weil das war eben so, man kam rein und der Blick ging nach oben. Und das haben wir natürlich
ein bisschen versperrt.
Zerstört auf eine Art, aber wir haben auch was Neues geschaffen. Und die Denkmalpflege sagt grundsätzlich, man kann ein Denkmal nicht besser machen. Das ist sozusagen ideal, wie es ist. Und dann ist es auch so, dass es eigentlich kaum zu finanzieren ist, weil die Bank sagt, wer soll denn das sonst benutzen? Und dann auf einmal eben diese ganzen vielen, vielen Herausforderungen kommen. Aber es war schon zu spät. Also es war, da mussten wir dann durch. Aber seitdem haben wir eben diese Liebe entwickelt und es ist auch gar nicht, es ist schon interessant, weil man muss es eigentlich, wir nutzen es ja genauso, wie es konzipiert war. Also wir haben auch gewohnt, wo der Pfarrer gewohnt hat und der Kindergarten wird jetzt von der New York University genutzt und der Gemeindesaal wird eben dann für Veranstaltungen benutzt. Das frühere Gemeindecafé ist jetzt ein Café, heißt West-Berlin. Ja. Ich denke, hier hat es das ähnliches Potenzial, weil es ist ja alles genau schon so angelegt.
Ja. Das ist ja dieser Ensemble-Gedanke, der eigentlich bei fast allen Kirchen aus den Zeiten, also immer Kirchengebäude, Gemeindehaus, Pfarrerwohnung und dann noch Kita dabei. Das heißt, du betrachtest das auch aus diesem Stand, aus dieser Standortperspektive, nicht rein das Kirchengebäude, sondern eigentlich diesen Kirchenstandort. Ich finde ja immer spannend, diesen Standort dann auch mit dem umgebenden Quartier irgendwie in Kontakt zu bringen oder dem Quartier zu öffnen. Als ich letztes Mal da war, ist er noch nicht so lange auf, das Café.
Ja.
Fand ich, dass zum Beispiel, hat sehr belebte Atmosphäre da drin. Und ich hatte das Gefühl, dass durch das Café auch nochmal irgendwie eine andere,
total,
andere Zielgruppe oder wie man es auch immer nennen will, angesprochen.
Ja, wir haben sehr lange, das ist jetzt der dritte und finale Erfolg, weil es ist jetzt ein sehr hochwertiges Café auch. Vorher war es so ein bisschen Berlin, Neukölln, shabby chic, und das hat nicht so gut funktioniert. Und das hat aber viel verändert, weil es jetzt eben die Möglichkeit gibt des Verweilens. Mhm. Und ich glaube, die Lösung eben, um mit diesen Objekten umzugehen, ist, sie so zu nutzen, wie sie eben konzipiert waren, nämlich als Ort der Begegnung. Und das ist ja, gab ja das Zweite Vatikanische Konzil, wo die Kirche selber gesagt hat, der Kirchenraum selber alleine kann nicht mehr der Mittelpunkt sein, sondern wir dienen den Menschen. Und in St. Agnes ist zum Beispiel der Mittelpunkt des Gebäudes der innere Gemeindehof. Also die, ja. Es ist wie so ein kleiner Platz, und die Gebäude gruppieren sich drumherum. Und ich glaube, hier ist es eben ähnlich, dass es ist nicht so ganz geschlossen, aber die, so wie die Kirchenräume selber ja auch so konzipiert sind, dass sie ein Gefühl in einem auslösen, man muss nur zaghaft damit umgehen, weil sie sind sehr empfindlich, und wenn man eben die Räume dann, das sieht man ganz oft in St. Agnes zum Beispiel, sind so Betonrucksäcke, die so frei schweben, und dann haben die auch verständlicherweise, weil sie irgendwie eine Abstellkammer brauchten, haben sie darunter so eine Kiste gebaut. Aber wenn man diese Details verändert, stutzt man damit die Wirkung der Architektur.
Geht dieses Gesamtgefüge auseinander.
Ja. Ne?
Ich fand das sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du die Kirche kennst in Köln, Dreifaltigkeitskirche.
Ja.
Die hat der Herr Kropp, es ist ein Aikido-Lehrer, Aikido-Kampfsport-Dojo, ist auch ein Projekt aus der Ausstellung. Er hat die Kirche auch gepachtet von der evangelischen Kirche, ist auch eine 60er-Jahre-Kirche. Eher so wie hier die Böhmkirche, also jetzt nicht brutalistisch, sondern einfach nach sachlich nüchterner Baustil, würde ich sagen. Und die haben genau das gemacht, was du beschrieben hast. Über die Jahrzehnte sind da Anbauten reingekommen, innen drin wurden irgendwelche Schränke gebaut, also es wurde so alles verkompliziert. Und der ganze, dieses Gefühl, was du sagst, dass man hat, dieses Numismose, nennt man das ja, wenn man in so einen Kirchenraum kommt, und man spürt es einfach irgendwie. Und das war komplett verloren gegangen. Und er hat das ja zusammen mit dem Paul Böhm umgebaut zu seinem Trainings-Dojo. Also da wird jetzt Kampfsport trainiert, viermal die Woche. Plus ist es dann danach und davor auch ein paar Stunden immer offen. Einfach für die Gesellschaft, um so ein Ort der Ruhe zu sein. Und das Konzept da war eigentlich auch einfach nur, diese ganzen Sachen wieder zurückzubauen und diesen Ursprungsraum wieder herzustellen. Und es hat da auch sehr gut funktioniert. Man hat auch Farbuntersuchungen gemacht, wieder geguckt, wie die Träger früher gestrichen waren. Da gibt's auch so ganz markante Betonträger. Und mit so ganz kleinen filigranen Eingriffen. Also an einer Stelle gibt's zum Beispiel so eine etwas durchlässige Holzwand. Das ist so eine japanische Bautechnik. Aber die haben die da auch ganz filigran so eingefügt, dass es eigentlich wieder als Gesamtraum erfahrbar geworden ist, trotz dieser komplett anderen Nutzung. Also finde ich ganz spannend, was alles geht an verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Und da wäre auch das Ding gewesen, es war schon fast der Abbruch beschlossen von der Gemeinde. Und er hat durch Zufall einfach aus der Zeitung von dem Projekt erfahren und konnte irgendwie die Gemeinde noch umstimmen. Bei uns in der Ausstellung ich fand es gut, dass du es gerade angesprochen hast mit den ganzen Partnern, Denkmalschutz, Stadt und so weiter, geht es ja auch vor allem darum, also die Ausstellung dient auch ein bisschen als Impuls, sie soll immer in leerstehende Kirchen kommen, wo gerade irgendwie ein Impuls gebraucht wird für eine Diskussion. Und da, wir zeigen ja gerade auf, auch die ganz vielen verschiedenen Punkte, die Gemeinden beachten müssen, also gerade Denkmalschutz, Energiethemen, aber auch überhaupt mit der Kirche umzugehen, mit den verschiedenen Kirchenebenen umzugehen und es irgendwie zu schaffen, alle an einen Tisch zu bekommen oder zumindest alle hinter dieses Projekt zu bekommen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also eine Sache, die ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass jetzt auch Kirchen, die nicht unbedingt von so Weltstars sind wie Böhm, Düttmann ist jetzt vielleicht noch nicht mal so ein Weltstar, aber Böhm ist definitiv einer, die sind in der Regel alle totale Juwelen, weil die Bauaufgabe Kirche ist sozusagen eigentlich die beste Bauaufgabe, die ein Architekt überhaupt nur bekommen kann, weil sie eben dem Raum an sich dient und nicht, du baust ein Einfamilienhaus und es ist total klar, wie das zu definiert, also das ist quasi Küche, Schlafzimmer und so weiter oder ein Krankenhaus, also diese ganzen Funktionsräume und eine Kirche ist einfach nur Raum und das ist ja sozusagen der Luxus per se, weil dann geht es nur um die Details, Licht,
Proportion
ist total, Oberfläche, ist sozusagen, ich glaube, Kirche ist eigentlich noch geiler für einen Architekten als Museum.
Also Herr Paul Böhm, der haben wir auch interviewt, der hat immer gesagt, das ist die eigentlich die Königsaufgabe. Also,
ja. Und das gilt aber eben auch für die, die
die unscheinbar sind.
Ja, aber auch für Architekten, die jetzt nicht so super berühmt sind. Ja, auch die haben sich meistens sehr viel Zeit und Mühe gegeben mit Kirchen. Das andere ist, was finde ich total viel zu kurz kommt, ist die graue Energie, die in den Kirchen steckt. Also wir reden so viel über Nachhaltigkeit und energetische Sanierung, aber ein Gebäude abzureißen, vernichtet ja die Energie, die in diesem Gebäude schon drin steckt und muss eigentlich, bevor die Energie gespart ist, die es kostet, ein Haus abzureißen und wieder neu zu bauen, kann ich mir eine Dämmung, die man ja auch nicht Gott sei Dank machen muss, wenn man ein Denkmal hat, auch sparen. Und
es gibt ja auch spannende Konzepte, wie man es trotzdem schaffen kann. Wenn man eine Kita reinbaut, zum Beispiel so ein Haus-in-Haus-Konzept, dann dämmt man halt die neue Struktur innen und kann trotzdem diesen Gesamtraum erhalten.
Ja.
Also da gibt es sehr kreative Lösungen. Also mich würde, wie gesagt, nochmal interessieren, wie habt ihr das dann geschafft, in Berlin, so Denkmalbehörde, hast du gerade schon gesagt, die Probleme, die alle so auf eure Seite zu bekommen? Weil ich habe das Gefühl, es braucht so eine Art Vision, es braucht so eine Art gemeinsame Idee, wo alle dran glauben. Sonst haben solche Prozesse immer schwierig.
Nee, das war, glaube ich, wirklich dem Arno Brandluber zu verdanken, der ziemlich tollkühn seine Pläne einfach in der Bauwelt veröffentlicht hat. Weil normalerweise ist es so, man hat eine Idee und geht, bevor man es kauft, hin und stellt entweder informell die Frage oder macht eine Bauvoranfrage. Das hatten aber schon alle möglichen Projektentwickler gemacht, die da Wohnungen reinbauen wollten. Und der Arno meinte, wir fragen gar nicht, was natürlich auch sehr riskant war, was ich erst im Nachhinein verstanden habe, wie riskant das war. Und der Arno hat dann seine Pläne einfach veröffentlicht. Und das war aber insofern, glaube ich, ganz gut, weil er hatte so eine Diskussion dann in dieser Baunische, Denkmalpflegenische angestoßen. Am nächsten Morgen klingelte mein Telefon und der Denkmalrat war am Telefon, Staatssekretär, und hat uns eingeladen, ob wir das mal vorstellen können, und fanden das total absurd. Aber es war dann so in der Diskussion, dass sie es, glaube ich, auch deshalb dann genehmigt haben. Aber wenn wir hingegangen wären und gesagt hätten, wir wollen eine Beton, deshalb haben wir immer von Tisch gesprochen, weil es ist ja eigentlich eine Ebene, einbauen, hätten die gesagt, das ist das wichtigste brutalistische Haus in Berlin von unserem ehemaligen, ist auch total verrückt, das ist ja so ein West-Berliner. Der Werner Düttmann war Senatsbaudirektor und privater Architekt. Ja. Also das ist heute alles auch nicht mehr denkbar, ähnlich wie hier. Das ist ja das erste Kirchengebäude von Gottfried Böhm. Und der Dominikus Böhm war vom Erzbistum Köln damals noch beauftragt, die Kirche zu bauen. Dann ist er gestorben und dann hat der Sohn einfach die Kirche gebaut.
Ja.
Also das ist aus der heutigen Vergabe-Richtlinien auch nicht so denkbar.
Nee, das stimmt. Wenn wir jetzt hier auch auf Heilig Geist schon öfters zu sprechen gekommen sind, glaubst du, kulturelle Nutzung liegen ja so in der DNA von Kirchen. Eigentlich Kirchen waren immer die größten Kulturräume. Es ist, glaube ich, immer noch so, dass insgesamt in Kirchen mehr Kunstwerke zugänglich sind als in Museen weltweit. Also Kirchen sind eigentlich die größten Museen, sind frei zugängliche Museen, sind musische Orte. Also ich höre Jazzmusiker, ich höre Chöre, die alle sagen, bitte reißt keine Kirchen ab, wir haben sonst keine Orte, die so einen Klang haben. Und es ist auch nochmal was anderes als ein Theater oder sowas. Also diese gewisse kulturelle DNA in den Gebäuden ist ja vorhanden. Hier im Ruhrgebiet haben wir ja so ein bisschen die Sondersituation. Wir hatten diesen riesen Transformationsprozess der ganzen Industriegebäude hier, Zeche Zollverein, zu Kulturstätten. Viele, die jetzt auf mich zukommen und sagen, wir haben hier und da eine Kirche leer stehen, die sagen, wir haben jetzt schon in der Nachbarschaft, gibt es schon eine Kulturkirche, gibt es schon eine Kunstkirche oder sowas. Wo siehst du noch andere Möglichkeiten, Kirchen für zu nutzen?
Nee, erstmal glaube ich, dass der wichtige Unterschied, deshalb hatte ich das vorhin erwähnt mit Berghain und dem Bunker, der Unterschied ist, dass die Kirchen ja per se von vornherein dem Menschen dienen als Raum. Und das Berghain ist super für diesen Zweck, aber ich glaube, dass die Kirchen für ganz viele sozusagen Begegnungsstätte funktionieren, weil sie eben diese Proportionen, ich weiß nicht, ob du mal in dem Bunker warst, das ist ja ein tolles Gebäude, aber es ist sehr bedrückend.
Ja.
Und ich glaube, dass auch hier sieht man ja, wie es sozusagen in weiten Teilen gelungen ist, in dieser Erfahrung der Industriearchitektur, aber auch da geht es eben um die Industriearchitektur und um die Nachnutzung als solche und weniger, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Mhm. Und ich glaube hier, das kann eigentlich alles sein, es gibt diese tolle Bibliothek. Ich glaube auch, dass moderne Kirchen viel nutzbarer sind als neogotische.
Vom Räumlichen so, klar.
Ja, aber diese Bibliothek da in Maastricht zum Beispiel oder der Buchladen, Restaurant, ich finde den Fahrradladen aber auch total super. Und ich finde auch überhaupt nicht, dass der dem Raum nicht gerecht wird.
Also ich war sehr skeptisch bei dem Fahrradladen, muss ich dir sagen. Aber ich war ja da, ich habe mit dem Besitzer gesprochen und habe mir den Raum angeguckt. Der Raum ist immer noch gut erfahrbar und was ich essentiell finde, weshalb ich das Konzept auch gut finde mit dem Fahrradladen, ist, dass es noch einen kleinen Bereich immer noch gibt, der zugänglich ist komplett, also der, wo Leute Tag und Nacht kommen können und so, sich wieder an den Ort kommen können sozusagen. Und er hat darauf geachtet, ein bisschen das nicht einfach irgendwie mit Werbung zuzuklatschen, sage ich jetzt mal böse, sondern hat wirklich nur die Fahrräder reingestellt und hat gesagt, ich verzichte bewusst auf Preisschilder, auf Plakate und sowas, sondern versucht das einfach diesem Raum so ein bisschen unterzuordnen. Und dadurch hat das, glaube ich, geschafft, auch den Ort ja auch wiederzubeleben, weil die Kirche stand auch schon ein paar Jahre leer.
Und aber wir haben ja auch Preisschilder, die stören doch auch nicht.
Aber die sind ja ganz klein bei euch.
Ja.
Obwohl die Summen nicht so klein sind.
Nee, aber ich finde, das Schlimmste, was du mit einem Gebäude machen kannst und noch schlimmer mit einer Kirche, ist, sie nicht zu nutzen.
Ja, ich bin auch bei dir. Vor 2 Jahren, wenn du mich gefragt hast, hätte ich auch gesagt, bitte nur soziale Nutzungen. Weil, also das ist ja immer noch das, wo ich ein Verfechter von bin. Du sagst es ja selbst, es sind Orte für die Menschen. Und es sind auch Orte, wo jeder Mensch hinkommen kann, ohne irgendwelche in Druck zu fühlen, ich muss Eintritt zahlen, ich muss kaufen, sondern ich kann hier einfach hinkommen, ich kann zur Ruhe kommen, ich kann mit anderen Menschen reden, ich kann mich austauschen. Ich finde, Kirchen sind auch vom Urtypus her demokratische Orte, einfach da für den Austausch, auch für den Austausch zwischen unterschiedlichen Gesellschaften. Aber ja, ich gebe dir recht, ich auch durch St. Agnes, auch jetzt durch die Fahrradkirche und durch andere Konzepte, ich glaube, wenn man da im Detail an so ein paar Konzeptschrauben dreht, dann kann man das auch schaffen, immer noch so einen Begegnungsort hinzubekommen und gleichzeitig, weil ich bin bei dir, es muss auch finanzierbar bleiben.
Ja, ich glaube, dass ich bin ja auch mit Erstunterzeichner von diesem Kirchenmanifest, wo die Frau Berkemann, glaube ich, hier ja auch nochmal sprechen wird. Ne? Ja,
war jetzt schon am Donnerstag.
War schon. Ja. Und das ist ja die Idee auch der vierten Orte. Ne? Genau. Erster Ort ist Zuhause, zweiter Ort ist Arbeit, dritter ist Kino und vierter ist diese utopische Idee der Begegnung, die ich gut finde, aber ich glaube, wir können uns das nicht leisten, weil der Druck ist zu groß. Wir haben wie viel? 4.000 Kirchen in Nordrhein-Westfalen?
In NRW 6.000.
Die eine Nutzung suchen.
Nee, also wir haben insgesamt 6.000 Kirchengebäude in NRW, 40.000 in ganz Deutschland.
Muss man sich mal vorstellen. Nee, es sind aber 40 zur Disposition, meine ich.
Oder nee, es gibt 40.000 Kirchengebäude in Deutschland und 50% davon werden leer stehen, also genau, 20.000.
Wie viel McDonald's gibt es auf der Welt? 32.000 auf der ganzen Welt. Wirklich. Und wir haben 40.000 Kirchen in Deutschland.
Ja. Ja, die Dimension ist wirklich unglaublich. Ja. Und deshalb, es kann nicht überall ein soziokulturelles Begegnungszentrum entstehen. Da gebe ich dir recht. Aber ich finde, dieser Gedanke muss immer mitschwingen bei den Umnutzungen. Der muss irgendwie immer mitgedacht werden.
Das Problem ist nur, dass die Strukturen innerhalb der Kirchen so, weil das natürlich eine sehr schmerzhafte Prozedur ist und weil man ja auch sieht, mit was für einer Detail, also das günstig war das ja nicht. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, nur, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, wo der Druck so groß ist, dass selbst, sage ich mal, kapitalistische Nutzung, ob das eine Gastronomie ist oder dass das dann auch nicht mehr in dem Tempo zu machen ist. Deshalb glaube ich, dass es total, die Ansätze gut sind, aber das ist schon die absolute Kür. Und wir haben knappe Haushaltskassen und auch deshalb denke ich, dass es eigentlich besser wäre, das eher zu öffnen, wie das ja in anderen, manchmal ist es der, wie bei uns mit dem Kaffee, manchmal ist es der Dritte, der dann den Erfolg hat. Ja. Und da sollte man, glaube ich, sehr viel offener sein.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, da liegt ja auch eine Chance drin, wieder die Räume zu beleben. Weil die letzten 10, 20 Jahre, sage ich jetzt mal, waren Kirchenräume immer für den Sonntag genutzt, für die Gottesdienste. Und wie es früher war, also im Mittelalter und auch eigentlich bis ins 18. Jahrhundert, waren Kirchen ja immer komplett öffentliche Orte. Also sie waren immer auf, zumindest die katholischen dann, nach der Reformation. Und da haben Märkte drin stattgefunden, da wurden sogar Gerichte haben da getagt, einfach so Versammlungen. Also es war einfach der öffentliche Ort der Umgebung. So.
Ja, in Berlin ist ja in der einen ein Schild, keine Kutschdurchfahrt während Gottesdienst.
Genau, und das ist auch also alles parallel stattgefunden. Ja, ja, genau. Ja. Da war in einer kleinen Ecke vielleicht der Gottesdienst und nebenan, genau, wurden das Vieh verkauft oder so. Dieser Gedanke ist ja auch charmant, eigentlich mehrere Sachen da einfach gleichzeitig passieren zu lassen. Finde ich eigentlich am konsequentesten. Wenn man jetzt wirklich auf die reine Zahl guckt, da gibt es ja auch 20.000 Gebäude und die werden jetzt alle in kurzer Zeit, also innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre zur Disposition stehen, diese Gebäude, weil langsam lässt sich diese Entwicklung einfach nicht mehr abbilden in den Kirchen.
Und lass mich ganz kurz da einhaken, weil das hat bei uns zum Beispiel, wir hatten uns schon viel früher darum bemüht und dann hatten die Kirche überlassen einer Freikirche unter der Bedingung, dass die sich um die Instandhaltung kümmern, was die dann nicht gemacht haben. Und dadurch war dann für uns der Aufwand viel größer, als wenn der Prozess vorne gestartet hätte. Also das ist ja, was du ja als Architekt weißt, wenn man sich nicht quasi um die Pflege kümmert, ist sozusagen der Verfall exponentiell höher. Deshalb ist, glaube ich, der Druck so groß, nicht so lange in theoretischen Abhandlungen zu verweilen, sondern ins Handeln zu kommen.
Was müsste es denn deiner Meinung nach dann dafür, oder müsste sich dafür ändern, oder was müsste passieren, dass das funktioniert? Also wir haben mit dem Manifest ja den Vorschlag gemacht, dass man so eine Art den Verwertungsdruck versucht rauszunehmen, zumindest bei manchen Gebäuden, indem man so eine Art Stiftungs gründet oder wie auch immer, wo diese Gebäude dann 10, 20 Jahre erstmal aufgefangen werden, sich eben um diese Instandhaltung gekümmert wird und in dieser Zeit dann sich halt entsprechende Konzepte überlegt, ausgedacht, umgesetzt werden können.
Das ist natürlich eine super Idee, aber da bräuchte es ja sowas wie die RAG-Stiftung. Also da müsste man irgendwie sagen, ich weiß nicht, es gibt ja immer, glaube ich, noch diese Debatte mit dem ich weiß nicht mehr, wie das war, da ging doch irgendwie, warum auch die Kirchensteuer noch erhoben wird, ist, weil der Staat von der Kirche getrennt wurde und eigentlich der Staat der Kirche noch,
ja, da gibt's auch noch diese Debatte.
Milliarden schuldet. Und wenn man natürlich sagen würde, das Geld kommt jetzt in Stiftungsvermögen und damit werden die Kirchen betrieben. Aber das ist ja immer das Problem, nach dem unbekannten Dritten zu rufen, der das bezahlen soll, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Deshalb glaube ich, dass es besser funktionieren würde, da in Berlin haben wir gesehen, wie falsch das war, das alles zu verscherbeln. Aber es ist ja auch so, die Gemeinden sind immer in den Grundbüchern und autark und die übergeordneten Institutionen sind zwar zustimmungspflichtig, aber es ist nicht so strukturiert möglich. Habe ich jetzt auch keine Lösung, aber ich glaube eben, die Idee des vierten Orts ist toll, aber vielleicht noch in Metropolen umsetzbar, aber die größte Herausforderung werden ja die ganzen Landkirchen
sein. Das ist ja eigentlich der nächste Punkt, wäre ich jetzt auch darauf zu sprechen gekommen. In den Städten haben Kirchen ja immer, ich sag jetzt mal, A++-Lagen. Also sind ja immer irgendwo in Zentren, selbst wenn es in Nebenvierteln sind, sind es irgendwie immer die Plätze, wo die Kirchen stehen. Das heißt auch jetzt aus immobilienwirtschaftlicher Sicht, wertvoller Boden, wertvolle Umgebung. Wenn man auf die Dörfer guckt, in die ländlichen Regionen, da steht auch noch pro Dorf zwei Kirchen, eine katholische, eine evangelische. Da wird es, glaube ich, noch mal viel, viel schwerer. Und ich glaube, da werden wir auch nicht drum herum kommen, in Konzepte zu gehen, wie wirklich die Kirchen als Wohnorte zu nutzen. Also es gibt ja viele Beispiele, wo es gibt ein ganz großes Projekt im Münsterland mit mehreren Kirchen, wo in Kirchen Seniorenwohnheime reingebaut werden, wo drumherum so kleine Quartiere noch entstehen und in der Kirche dann zum Beispiel Zahnarzt und so weiter liegen. Also ich glaube, da wird man eher in die Richtung gehen müssen, um die Gebäude überhaupt zu erhalten.
Na gut, wir haben natürlich auch eine große Landflucht in vielen Orten. Da ist, glaube ich, eher die Herausforderung, die klassische Häuser noch zu aktivieren, als jetzt die Kirche umzunutzen. Die hat aber natürlich von außen auch schon ein sinnstiftes.
Ja, also ich glaube, wenn die verloren geht auf dem Dorf, die Kirche, hat ja auch eine gewisse Identifikationsfunktion.
Aber die ist natürlich auch noch da, wenn sie geschlossen ist.
Sie ist dann noch da, aber die Leute identifizieren sich nicht mehr damit. Also sie ist noch da als Leuchtturm, klar von weiter weg, irgendwie um zu erkennen, hier ist der Marktplatz oder so, das ist noch da. Aber die Erinnerungen erlischen ja irgendwie und
es werden keine neuen gemacht. Glaube ich ja bei gotischen oder sozusagen nicht modernen Kirchen eigentlich nicht. Ich finde, dass die so eine Kirche, das ist ja auch interessant, die Leute realisieren oft bei St. Agnes gar nicht, dass es eine Kirche ist,
ja,
weil die aussieht wie ein Hochbunker,
ja,
und quasi nicht, dass die Kirche wie ein Kind eine Kirche, ja, malen würde. Ja. Und ich glaube, dass das schon auch die Kraft ist von, was sagt man da, vor modernen Kirchen, dass die auch im geschlossenen Zustand ihre Wirkung, also Venedig oder so, die sind ja auch nicht mehr alle in Betrieb, die Kirchen, ja, in Venedig.
Ja. Also sie zeigen nach außen natürlich immer noch Symbolhaftigkeit.
Ja.
Auch, ne?
Und sie sind auch wirklich schwer in der Umnutzung.
Ja.
Weil das ist kein Licht, viel zu kalt. Anders als die modernen Kirchen, die ja durch ein Flachdach auch viel einfacher in der Sanierung sind. Ne?
Ja,
und eben diese ganzen Funktionsräume haben wie hier, wo
Nebenräume meinst du,
ja,
jetzt auch WC-Räume und solche Sachen?
Der Fokus steht ja immer dann auf dem Kirchenraum, ja, aber ich glaube hier, die Anlage hat genauso viel Nebenfläche, ja, wie Hauptfläche, die ja viel einfacher nachnutzbar ist für, ja, Ateliers und, ja, Ähnliches.
Ja. Ich glaube auch, also es ist eine Riesenchance, diese Gebäudeensemble, die wir haben im Moment. Jetzt, ich glaube, es ist noch nicht zu spät, ich glaube, im Moment ist noch die Chance da. Ich glaube, dafür müssen sich die Kirchen mit der Politik, mit den Städten, wie auch immer, zusammentun und müssen offener werden für neue Nutzungen und auch für private Investoren. Ich glaube, das passiert ja auch schon mittlerweile, also das merke ich zumindest. Vor 5, 6 Jahren wäre es noch sehr, sehr viel schwieriger gewesen, eine Kirche zu erwerben als privater Investor. Mittlerweile merke ich auch bei den kirchlichen Institutionen schon eine Öffnung. Aus dem reinen Druck heraus, aber wie du sagst, weil es jetzt einfach bald zu spät ist, irgendwie was zu finden, um damit umzugehen.
Die Frau Naumann hier von der Pfarrei hat vorhin bei ihrer Führung was Interessantes gesagt und hat was zitiert. Wie war es nochmal? Das Glaubensvolk als Wanderer oder irgendwie sowas?
Ja, das, genau.
Und der Arno Brandlhuber und mir unterstellt ja, das war sozusagen das Konzept von der Kirche in St. Agnes, der hat gesagt, der Düttmann hat gar keine Kirche gebaut, der hat eine Kunsthalle gebaut. Das war sozusagen schon die Idee, diese Ebene war schon eingeplant, die war nur nicht kommuniziert. Und ich fand diese Gedanken mit dem wir sind ein wanderndes Volk auch interessant mit dieser Zelt-Allegorie,
ja,
zu sagen, weil es ist ja trotzdem ein Geschenk, das da ist und vielleicht schon viel offener konzipiert war, nämlich als sozusagen Ort, der ein Erbe ist, der aber gar nicht, also fast sozusagen postkatholisch, wir sind Kirche, wo wir uns versammeln, ja, und dann sind wir, wo wir uns versammeln, ohne Kirche.
Ich habe vor kurzem mit jemandem aus dem Bistum Köln, Erzbistum Köln gesprochen. Und die hat mir von einer Geschichte, die sie auch mit Gottfried Böhm erlebt hat, kurz bevor er gestorben ist, eine Kapelle, St. Ursula in Hürth, die jetzt ja auch von dem Jablonka als Kunstgalerie genutzt wird, auch schon seit 10, 15 Jahren, glaube ich. Und als es so zur Debatte stand, da hatte die Frau vom Bistum Köln hatte richtig Angst, hat sie mir gesagt, zu Gottfried Böhm zu gehen und zu sagen, lieber Gottfried, wir wollen jetzt deine Kirche entweihen und wollen da einen Kunstort drin machen. Dann ist sie zu ihm hingegangen und er hat eigentlich gejubelt und hat gesagt, ja super,
ja,
kann mir keine bessere Idee vorstellen. So, also es war da viel offener.
Aber da war zum Beispiel der Fehler, dass die Denkmalpflege nicht erlaubt hat, den Altar abzubauen, was dann dazu geführt hat, dass der Altar zur Champagnerbar wurde, weil die das nicht wussten und dann das da aufgebaut haben und das natürlich nicht gut, weil es ist schon natürlich Respekt, ist total wichtig, aber es ist, glaube ich, dann respektvoller, den Altar abzubauen, Man kann nicht immer alles kontrollieren. Und es braucht halt, wie hier auch den Pfarrer Matthauch und die ganze Konstruktion hier und auch diesen super progressiven Bischof, die eben sagen, weil Essen ist ja, die sind ja, da kommen ja irgendwie Diözesen aus der ganzen Welt, um sich hier zu informieren, wie man so eine Transformation hinbekommt, weil ja. Die hier, weiß ich nicht, vor 10 Jahren, glaube ich, angefangen haben.
Die sind mit Abstand, die das am offensivsten auch betreiben, auch die Vermarktung betreiben, genau. Auch ganz professionell selber Projektentwicklung betreiben. So, wir hatten jetzt vor 2 Tagen, als die Frau Bergmann ihr Manifest vorgestellt hat, war auch Herr Krusch vom Bistum Essen da. Der hat auch noch mal ein bisschen erzählt. Also die haben wirklich 6-7 Leute, die sich nur damit befassen und auch professionelle Immobilienideen daraus entwickeln.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ich plädiere halt dafür, dass dieser soziale Gedanke, die 4. Norden, die du gesagt hast, dass die dabei zumindest immer eine Rolle spielen. Ja, das wäre so mein Statement.
Bin ich total dabei, aber ich glaube auch, das ist ja oft diese ganzen, was man alles nicht machen darf, das hast du bei einem
klassischen... Ich würde das auch gar nicht als Verbot sehen oder so, sondern einfach nur als Gedanke, der immer mitschwingt und dem man, würde ich dir vollkommen recht geben, auch bei irgendwelchen kommerzielleren Nutzungen total gut mit inkludieren kann und das trotzdem ein belebter Ort werden kann.
Ich glaube, dass es diese Regulierung eigentlich gar nicht braucht, weil jemand, der sich das antut, der schätzt es sowieso. Ja, also das ist sozusagen, und alle anderen Verbote, die es logischerweise gibt, die gibt es in jedem Mietshaus. Weißt du, du kannst auch keine kein Ladenlokal erwerben, da steht auch überall, dass du kein Bordell betreiben darfst. Also und deshalb glaube ich, dass weil interessanterweise selbst dieser Fahrradhändler, ich glaube, dass diese Räume das von uns automatisch abverlangen, anders mit ihnen umzugehen. Also ich habe eigentlich noch nie eine Nachnutzung gesehen, wo ich dachte, boah, das ist jetzt echt eine Schweinerei.
Habe ich schon gesehen. Ja.
Welche?
Es gibt in Rheine eine Kirche, die ist jetzt ein Fitnessstudio.
Okay.
Und da hängen an der Wand hängen die 10 Fitnessgebote. Und Gemälde von Jesus mit Hanteln und solche
Sachen.
Wirklich, wirklich. Also aber ich gibt also in den meisten Fällen, das stimmt, wird schon vom Nutzer an sich wird das antizipiert.
Warum habt ihr das nicht als Negativbeispiel mit in die Ausstellung genommen?
Ich hab Fotos gemacht, aber ja.
Weil das finde ich ja gut. Ihr habt ja auch Beispiele in der Ausstellung von gescheiterten Projekten.
Ja,
ne?
Ja, weil so häufig diese Prozesse scheitern. Oder aus Scheitern lernt man ja meistens auch mehr als aus irgendwie Projekten, die komplett super gelaufen sind. Und deshalb haben wir auch explizit Leute in der Ausstellung gefragt, die komplett gescheitert sind, was passiert ist und warum. Weil ich glaube, da lernt man am meisten draus. Und was da jetzt so bei rauskam, ist eigentlich, dass genau diese Abstimmung oder diese, also es war immer eine Kommunikationssache und die Abstimmung ist eigentlich im Endeffekt das Wichtigste, so zwischen den verschiedenen Partnern und alle Leute möglichst früh mit einzubeziehen.
Wir sind ja in diesem Verein Transara, Kirchenumnutzungs-Fanclub-Verein, und da gibt es einen Kandidaten, der sagt ja, man soll gar nichts tun und es soll alles verfallen und uns einen Spiegel vorhalten,
ja.
Was für gottlose Wesen wir sind.
Ja, oder einfach ein Abbild der Realität dann, ne?
Ja.
Hatte ich auch eine interessante Diskussion mit jemandem. Klar, also gerade in meiner Generation geht niemand mehr in die Kirche am Sonntag.
Warum? Unsere schon.
Ja, genau, aber dann sagen ja, Religion spielt keine christliche, der christliche Glaube spielt keine große Rolle mehr in unserer Gesellschaft. Warum sollte man denn deren Manifestation in der Gesellschaft erhalten? Verstehe ich auch den Gedanken, aber für mich kann man halt eben den Ort Kirche, das Gebäude Kirche von dieser religiösen Funktion ganz klar trennen und kann sagen, es ist trotzdem ein besonderer Ort. Und ich merke das auch bei jungen Leuten, die kommen rein und spüren trotzdem irgendwas Besonderes an dem Ort. Aber diese Trennung muss man halt auch erstmal gedanklich dann irgendwie vollziehen. Ne?
Ich glaube gar nicht, auch wenn man das jetzt nicht täglich spürt, glaube ich, sind wir da schon sehr in unserer Kultur geprägt. Wie findest du das, wenn die in Hamburg aus einer evangelischen Kirche eine Moschee machen? Weil es ist ja schon interessant, dass hier nebenan eine Moschee neu gebaut wurde.
Der Pfarrer sagt mir jedes Mal, er ist ganz neidisch auf die Moschee, weil jeden Freitag, wann immer das Gebet halt ist, da ist hier alles vollgeparkt, alles zugeparkt, können sich nicht retten vor...
Hat Angela Merkel ja auch gesagt. Was hat sie gesagt? Kann ich ja nichts für, dass ihr nicht bibelfest seid.
Ja, also der Pfarrer ist wirklich neidisch. Er sagt, er versteht sich auch gut mit denen so. Und er sagt irgendwie, die schaffen das noch wieder, die Leute irgendwie in deren Räume zu holen, weil ich glaube auch, dieses Bedürfnis ist auch, es ist in der Gesellschaft generell noch da, dieses Spirituelle, in welcher Form man das auch immer nennen möchte. Aber irgendwie hat die Kirche das nicht geschafft, bei den jungen Leuten wieder dazu binden. Und ich glaube, jetzt die Räume hätten jetzt gerade ein Potenzial dafür, wieder die Leute reinzuholen mit so neuen Konzepten, wie du es vielleicht dir überlegst, wie andere auch in der Ausstellung gezeigt werden, gerade wieder auch die jüngeren Leute für dieses spirituelle Angebot reinzuholen. Das ist meines Erachtens eigentlich eine Riesenchance.
Dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank für die Geduld.
Dankeschön.
Felix, Johann, danke.
Danke dir.
Vielen Dank nochmal an Felix Hemmers und Johann König für dieses spannende Gespräch.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.